ARD.
NDR Kultur. Mikado.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Der Bücherwurm bei Mikado, Podcast für Kinder, den gibt's jeden Monat neu. Und hier stellen wir euch Bücher vor, also natürlich nicht irgendwelche, sondern solche, die wir total gut finden. Lustig sind die oder spannend, mal was Fantasy-mäßiges oder was aus dem normalen Leben. Hauptsache halt toll geschrieben und toll zu lesen. Und 5 solcher Bücher haben wir heute für euch am Start. Dazu auch wieder ein Gewinnspiel. Alle Bücher nämlich, über die wir heute sprechen, die verlosen wir auch. Wie ihr da mitmachen könnt, später mehr. Ich bin Jessica Schlage, freue mich sehr auf diesen kleinen Bücherhaufen, der hier schon vor mir liegt. Und lasst uns gleich mal gemeinsam reingucken, würde ich sagen. Heute auch wieder mit dabei ist unsere Kinderbuchexpertin Wiebke Keunecke. Hi Wiebke.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, und 2 von den 5 Büchern stellst du uns heute vor, ne? Und ich habe schon hier auf dem Buchdeckel gesehen, auf dem Cover des einen Buches. Da geht es um ganz besondere Steine.
Ja, ganz genau. Das Buch heißt Goldene Steine. Geschrieben hat es Cornelia Franz. Und der Titel Goldene Steine, der beschreibt etwas, was es in vielen Städten in Deutschland gibt, aber oft von uns gar nicht so bewusst wahrgenommen wird. Denn es sind im Boden eingelassene sogenannte Stolpersteine, also goldene Pflastersteine vor Häusern, in denen zur Zeit des Nationalsozialismus jüdische Menschen lebten, ja, die damals verfolgt und umgebracht wurden. Das Buch, das spielt aber nicht damals, sondern heute. Denn Judenhass, den gibt es leider immer noch.
Ist also gar kein altes Thema, ne, wie man vielleicht zuerst denken könnte, sondern leider ziemlich aktuell. Genau wie in dem anderen Buch, das du heute mitgebracht hast, oder?
Ja, auch da ist das Thema hochaktuell. Es geht um Umwelt- und Klimaschutz, aber auch um Respekt vor der Kultur der Ureinwohner eines Landes. Und das Ganze verpackt in einem spannenden Kriminalfall. Das Buch, das spielt in Brasilien und es heißt Die Amazonas-Detektive – Verschwörung im Dschungel und ist der erste Band einer ganzen Reihe. Geschrieben hat es Antonia Michaelis und auf das Buch hat mich mein 9-jähriger Sohn gebracht, der es nämlich zuerst gelesen hat und begeistert war.
Na, da bin ich ja sehr gespannt. Und sonst erwarten euch heute noch diese Bücher bei uns. Pony, wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Super Titel, finde ich. Von der Autorin R.J. Palacio, die auch Wunder geschrieben hat. Pony ist ein richtig gutes Buch für alle ab 11, spannend und mitreißend bis zum Schluss. Dann Wir sind die Weltklasse von Tanja Lieske. Hier taucht ihr in den turbulenten Alltag einer ganz besonderen Schulklasse ein. Begleitet von tollen Bildern, geeignet für alle ab 8. Und unser Buch des Monats, Ice Guardians, die Macht der Gletscher, geschrieben von Anna-Maria Prassler. Das nimmt alle ab 10 mit in eine Welt voller Eis, sprechender Tiere und aufregender Spurensuche. Unsere Buchtestkinder Felix und Clara haben es schon gelesen und erzählen euch später, was euch im Buch erwartet und ob sie es euch empfehlen würden. Und wir legen gleich los mit dem ersten Buchtipp von Wiebke, Goldene Steine. Gleich hier im Mikado Bücherwurm.
Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes warmes Bett vermisst, vergiss nicht, dass du nicht alleine bist, weil du hast einen Freund in mir, ja. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Du hast deine Sorgen, genauso wie ich. Wir halten zusammen, ich will alles tun für dich. Egal was passiert, verlass dich auf mich, denn du hast einen Freund in mir. Ein paar von den Typen könnten größer, klüger und auch stärker sein als ich. Doch keiner wird dich auf meine Art jemals so lieben wie ich. Ja, du und ich, auch noch in Jahren wirst du sehen, unsere Freundschaft wird nie vergehen. Das ist unser Schicksal, Ich sag's dir jetzt hier, du hast einen Freund in mir. Ja.
Ihr seid auf der Suche nach neuen, spannenden Geschichten? Perfekt, kann ich da nur sagen. 5 Buchtipps dieser Art haben wir nämlich heute für euch hier im Mikado Bücherwurm. Es wird spannend, rührend und vor allem mitreißend. Diese Bücher werdet ihr so schnell nicht vergessen. 2 davon stellt uns heute meine Kollegin Wiebke Keunecke vor. Und das erste Buch hier gleich, das ist kein leichtes Thema. Es geht um Antisemitismus, also Hass auf jüdische Menschen und jüdisches Leben. Leider sehr aktuell, ne?
Ja, leider. Goldene Steine heißt das Buch, geschrieben von Cornelia Franz. Und die goldenen Steine, das habe ich ja anfangs schon gesagt, damit sind die Stolpersteine gemeint. Also vergoldete Pflastersteine, die in manchen Städten in den Gehweg eingelassen sind und daran erinnern, dass hier mal Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben, bis die Nazis sie deportiert, also verschleppt und umgebracht haben. Ja, und damit wir weder die Menschen noch die Gräueltaten vergessen, gibt es diese Steine.
Mhm. Und wir haben vorhin auch schon geklärt, das Buch spielt nicht zur Zeit des Nationalsozialismus, also nicht etwa zwischen 1933 und 1945, sondern sehr dicht dran an unserer Zeit sozusagen.
Ja,
ne?
Genau. Es spielt nämlich im Hier und Jetzt. Und da gibt es das Mädchen Yara. Mhm. Sie ist 13 Jahre alt und sie wohnt eben in einem Haus, vor dem es solche Stolpersteine gibt. Und sie will wissen, was es damit auf sich hat. Und Yara fragt nach und findet Antworten bei ihrer Nachbarin Frau Winter. Und die erzählt nach und nach die Geschichte von der 11-jährigen Ella, die einst in diesem Haus gewohnt hat und dann deportiert wurde. Also abgeholt und mit 11 Jahren ermordet wurde von den Nazis. Und Yara denkt, krass, ich bin erst 13 Jahre und Ella wurde mit nur 11 Jahren ermordet. Und sie begreift den Sinn und Zweck dieser Stolpersteine, über die wir eben nicht mit den Füßen, sondern im Kopf stolpern sollen.
Ja, und wie gut, dass das Buch das nochmal erklärt, ne? Diese Stolpersteine. Mhm. Also wenn ihr mal solche goldenen Stolpersteine seht, vielleicht wusstet ihr das ja bisher auch gar nicht.
Ja, ist unbedingt wichtig, dass das nochmal erklärt wird, denn ist bestimmt nicht nur so für Kinder. Ehrlich gesagt, ich habe sogar mal eine Lehrerin in Berlin getroffen, die das nicht wusste, was diese Steine bedeuten. Ich war total schockiert. Ich finde es nämlich super wichtig. Und zwar nicht wegen dieses moralischen Zeigefingers, sondern weil es wieder passiert. Knapp 80 Jahre nach Kriegsende werden Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland wieder beleidigt, bedroht und sogar angegriffen. Ja, und diese Erfahrung macht Leon aus dem Buch. Der schnappt sich im Überschwang eine Kappe von einem Menschen. Später erfahren wir, es ist eine Kippa, also eine Kopfbedeckung religiöser Juden. Das weiß Leon aber zu dem Zeitpunkt nicht, als er sie eine Woche nach seinem Diebstahl selber aufzieht und damit rumläuft.
Ja, und was dann passiert, das hören wir aus dem Buch. Bekommen wir vorgelesen, heute von Julian Greis. Julian, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Leon aus dem Buch Goldene Steine, der ist also unterwegs mit der geklauten Kippa, dieser religiösen jüdischen Kopfbedeckung. Und hat eine ganz schön bedrohliche Begegnung, so viel mal als kleine Vorwarnung.
Die beiden Typen standen vor ihm, als wären sie aus dem Nichts aufgetaucht. Sie mussten sich hinter den Altglascontainern versteckt haben. »Da ist er ja«, sagte der kleinere der beiden. Leon guckte verunsichert. Hatten die auf ihn gewartet? »Wie läufst du eigentlich rum, du Jude?« Der andere, ein Honk mit einem grottenhässlichen Tattoo am Hals, grinste ihn an. Und zack, riss er ihm die Mütze vom Schädel. Das witzige kleine Käppi, das er selbst vor einer Woche einem Typen vom Kopf gezupft hatte, in Frankfurt, auf dem Rückweg vom Kletterturnier. Einfach so, aus Spaß. Leon grinste ebenfalls. Saudämlicher Scherz, klar, aber er würde garantiert nicht nach der Polizei brüllen, wie der Mann in Frankfurt. Der hatte einen Aufstand gemacht, als hätten sie ihm die Brieftasche geklaut. Was soll der Scheiß? Er streckte die Hand nach dem Käppi aus, doch der Idiot warf es ihm vor die Füße. Hallo? In Leon wallte die Wut auf. Im nächsten Moment rissen sie ihm die Beine weg und er lag am Boden zwischen Scherben und Schmutz. Er wollte sich aufrappeln, doch der Größere stieß ihm mit Wucht vor die Brust. »Na, ist dir das Grinsen vergangen?« Leon verstand nicht, was da mit ihm passierte. Nichts begriff er. Sie drückten ihm das Gesicht in die Mütze. Sie bespuckten ihn. Sie traten ihn wieder und wieder. Sie brüllten ihn an. »Du hast hier nichts zu suchen, scheiß Drecksjude! Verrecke!«
da wird einem echt ganz anders. Das sind Neonazis, Wiebke, ne, denen Leon da begegnet ist. Also Typen, die denken, sie verprügeln hier einen Juden.
Ja, kein leichter Stoff, genau so ist es. Und Leon, der das erst überhaupt nicht checkt, der begreift erst so richtig, was da passiert ist, als er Nikolai kennenlernt. Der ist nämlich Jude. Und eigentlich galt der Angriff, den Leon abbekommen hat, ihm. Und die beiden Jungs, Leon und Nikolai, die treffen auf Yara, das Mädchen aus dem Haus mit den Stolpersteinen. Und jetzt ist klar, das, was damals Ella passiert ist, dem Mädchen, an das der goldene Stein vor Yaras Haus erinnert, damals vor 80 Jahren, das ist brandaktuell. Menschen wie Nikolai sind in Gefahr, nur weil sie Juden sind.
Ja, ist unvorstellbar eigentlich, dass das heute wieder oder vielleicht auch immer noch passiert. Aber genau so ist es leider, ne? Wie gehen denn die drei, also Leon, Yara und Nikolai, damit um?
Ja, sie schließen eine unfassbar feste Freundschaft miteinander und die wird mehrfach auf die Probe gestellt, aber übersteht erstmal alles. Und dann entdeckt Leon doch noch ein sehr schäbiges Familiengeheimnis. Außerdem wollen die drei in der riesigen Stadt Frankfurt am Main den Mann wiederfinden, dem Leon die Kippa geklaut hat und sie ihm wiedergeben. Ja, und wer weiß, vielleicht steckt ja auch noch eine kleine Liebesgeschichte in dem Buch. Das will ich jetzt aber mal nicht verraten.
Okay, also man ahnt aber schon etwas.
Ja.
Also trotz dem wirklich schrecklichen Grundthema, so höre ich das, aber auch viel Schönes, Freundschaft, Verliebtsein vielleicht. Und es klingt ziemlich atemlos, was die drei da alles erleben.
Ja, aber Cornelia Franz gelingt das Kunststück, immer wieder Tempo rauszunehmen. Oder besser gesagt, sie erzählt unaufgeregt aus wechselnden Perspektiven dieser drei Jugendlichen. Und das ist fast behutsam, wie sie da ja wirklich heftige Themen verwebt und vermittelt. Und immer wieder musste ich aber auch lächeln, auch bei Szenen, in denen man mit ganz Traurigem rechnet. Etwa als Yara erfährt, dass ihre tolle Nachbarin Frau Winter, von der sie ja so viel über die Stolpersteine erfahren hat, angeblich im Sterben liegt. Da geht sie dann mit ihren Freunden hin und da hören wir jetzt auch mal rein.
Yara, da bist du ja, mein Liebes. Frau Winters Stimme war brüchig. »Ach, Frau Winter, wie schön, dass Sie wach sind!« Yara beugte sich zu ihr vor. »Wer hat denn da gesungen?« Frau Winter versuchte, den Kopf zu heben. Yara schob ihr das Kissen zurecht, damit sie aufrechter lag. »Das war Leon.« »Dein jüdischer Freund?« Frau Winter lächelte. »Dass du ihn endlich mal mitgebracht hast.« Nikolai stand auf. »Ich bin Yaras jüdischer Freund«, sagte er und machte eine kleine Verbeugung. »Ich heiße Nikolai.« »Und ich bin Leon.« Jetzt tauchte Leons Kopf neben Nikolai auf. »Ich bin auch Yaras Freund.« Frau Winter schenkte Yara wieder ein Lächeln. »Was für nette Jungs.« Ihr Blick wanderte von einem zum anderen. »Und ihr seid alle beide in sie verliebt?« »Frau Winter, so ein Blödsinn!« Yara wurde rot und die Jungs grinsten verlegen. Doch dann durchrieselte Yara eine kleine Glückswelle. »Nein.« Frau Winter würde nicht sterben, sonst würde sie ja wohl ernsthaftere Dinge sagen. Und jetzt zwinkerte sie ihr sogar zu, so wie immer.
»Nun ja, ihr habt noch so viel Zeit, Kinder.«
Frau Winter rang nach Atem. Ihr Blick irrte durchs Zimmer, als würde sie jemanden suchen. Noch einmal schaute sie Yara an. In der nächsten Sekunde fielen ihr die Augen zu. Mit geschlossenen Lidern tastete sie nach Yaras Hand.
»Passt aufeinander auf«,
flüsterte sie.
»Das machen wir«,
antwortete Yara.
»Ganz bestimmt«,
versicherte auch Nikolai. Und Leon nickte.
Also krasses Thema, natürlich generell der Hass auf jüdische Menschen, der in dem Buch geschildert wird, aber wirklich toll erzählte Geschichte, so klingt das für mich. Und klare Leseempfehlung, oder? Was würdest du sagen, Wiebke, für wen ist das zu empfehlen, das Buch?
Ja, unbedingt, und zwar für Kinder bzw. Teenies, Jugendliche ab 12 oder ja vielleicht 13 Jahren. Das Tolle ist, hier wird Geschichte und Gegenwart auf gut verdauliche Weise miteinander verquickt. Aber das Beängstigende ist, wie sehr Geschichte und Gegenwart auch wirklich miteinander verbunden sind. Denn der Hass auf Juden in Deutschland ist nicht nur wieder da, er war vielleicht nie weg. Und sich dagegen zu wehren, das geht uns alle an und auch schon Jugendliche. Und das vermittelt dieses Buch. Ja, und auch ich meine, also Eltern oder ihr Erwachsenen steht als Ansprechpartner bereit, wenn Jungen oder Mädchen, die das Buch lesen, Fragen haben.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Vielen Dank, Wiebke. Goldene Steine von Cornelia Franz. Das ist im Carlsen Verlag erschienen. Und wir haben eine Gewinnspielfrage dazu.
Ja, wie heißt denn die Kopfbedeckung, die jüdische Jungen und Männer tragen, als Zeichen ihrer religiösen Zugehörigkeit?
Notiert euch die Antwort. Vier weitere Fragen kommen jetzt noch im Laufe des Podcasts dazu. Und wie ihr dann bei unserem Gewinnspiel mitmachen könnt, das erkläre ich euch am Ende nochmal ganz genau.
Letzte Nacht habe ich geträumt. Weiß nicht genau, worum's da ging. Ich bin vom Monstern weggerannt. Alles war dunkel, grau und schlimm. Dann wach ich auf und lauf zu dir. Leg meinen Kopf in deinen Schoß. Und du streichst mir übers Haar. Und schon rollen die Tränen los. Bei dir brauch ich gar nicht stark sein, bei dir darf ich mich ausweinen. Du machst es wieder gut. Bei dir fürcht ich mich vor gar nichts, weil du für mich da bist. Du machst es wieder gut. Es wieder gut.
Dass die Bücher toll sind, die wir euch hier vorstellen, ist ja klar. Alles einzeln ausgesucht, nämlich und für euch Probe gelesen hier für den Bücherwurm. Bei der nächsten Leseempfehlung, da finde ich allein den Titel aber schon herrlich. Da hört man auf jeden Fall schon mal richtig hin.
Pony, wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Von RJ Palacio.
Und darum geht's.
Silas hat einen Blitzeinschlag überlebt und nicht nur das macht ihn besonders. Sein bester Freund Mittenwool ist ein Geist. Also nicht so wie ein Spukgespenst, sondern mehr wie ein für andere unsichtbarer Unterstützer. Und den braucht Silas nur allzu dringend, als sein Vater entführt wird. Silas will ihn retten und begibt sich auf eine abenteuerliche Suche durch den wilden Westen. Auf seinem Pferd natürlich, also vielmehr einem Pony. Ein abenteuerlicher Ritt gegen die Zeit.
Die Mikado-Redaktion meint:
Ein wirklich außergewöhnlich gutes literarisches Kinderbuch, sehr zu empfehlen. Es hat eine ganz besondere Atmosphäre, ist allerdings auch keine leichte Kost. Nicht ohne Grund ist das Cover recht düster gestaltet. Spannung, Abenteuer, Gefahren und große Aufgaben erwarten euch. Aber auch Hoffnung, Mut und Liebe. RJ Palacio wird nicht ohne Grund als eine der ganz großen Kinder- und Jugendbuchautorinnen unserer Zeit gefeiert.
Das perfekte Buch für
alle älteren Kinder ab ungefähr 11 Jahren, die gerne und viel lesen und auch vor schwierigen Themen nicht zurückschrecken. Und auch für alle Eltern ist dieses Buch wirklich sehr zu empfehlen. Vielleicht auch zum Parallellesen und sich darüber austauschen. Punkte, über die man im Anschluss sprechen kann, liefert das Buch definitiv genug.
Klingt super. Also ist jetzt vielleicht nicht für jeden was, aber für alle geübten Leseratten dafür ein echter Schatz. Wir hören mal rein und ruhig ein bisschen länger, damit man was von dieser besonderen Atmosphäre mitbekommt, von der wir da eben gehört haben. Julian Greis liest für uns aus Pony, wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Und wir steigen in dem Moment ein, in dem Silas Vater entführt wird.
Wir haben folgendes Problem, sagte Ruth Jones, der die Arme noch immer zu beiden Seiten von sich streckte. Der leichte Singsang kehrte in seine Stimme zurück. Es ist natürlich eine ziemliche Mühe, wenn wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückreiten, über all die Felder und durch den Wald, nur um morgen früh mit einem Dutzend Männern Verstärkung zurückzukommen, bis an die Zähne bewaffnet. Gott weiß, was passieren kann, wenn hier Pistolenläufe in jede Richtung zielen. Sie wissen ja, wie sowas abläuft. Ganze Tragödien können sich zutragen. Aber wenn Sie heute Nacht mit uns kommen, Mr. Boat, können wir diese hässliche Geschichte vermeiden. Er drehte seine Hände um, sodass die Handflächen nach oben zeigten. Lassen Sie uns das nicht unnötig in die Länge ziehen, fuhr er fort. Sie und Ihr Junge werden auf diesen feinen Pferden einen schönen, munteren Ritt mit uns haben. Und in einer Woche bringen wir Sie beide wieder zurück. Das ist ein feierliches Versprechen von dem großen Boss persönlich. Er hat mir übrigens aufgetragen, Ihnen das ganz genauso mitzuteilen, dass ich das Wort feierlich benutzen soll. Na, kommen Sie, das ist doch ein lukratives Geschäftsangebot für Sie, MacBoat. Was sagen Sie?
Ich sah Pa, sah, dass sein Gewehr noch immer auf den Mann gerichtet war, seine Finger immer noch am Abzug, seine Kiefer zusammengepresst. Sein Ausdruck in diesem Augenblick war mir fremd. Ich erkannte seinen fest angespannten Körper nicht wieder.
»Ich bin nicht MacBoat«, sagte er langsam. »Ich bin Martin Bird.« »Ja, natürlich, Mr. Bird. Bitte um Verzeihung«, erwiderte Ruth Jones grinsend. »Wie auch immer Ihr Name lautet. Was sagen Sie? Vermeiden wir doch alle Hässlichkeiten. Nehmen Sie Ihr Gewehr runter und kommen Sie mit uns. Es ist ja nur für eine Woche. Und dann kehren Sie als reicher Mann zurück.«
Pa zögerte eine weitere lange Sekunde. Mir kam es vor, als wäre alle Zeit der Welt in diesem einen Moment enthalten. Und so war es in gewisser Weise auch, denn es war dieser Moment, der mein Leben für immer ändern sollte. Pa senkte seine Waffe.
»Was macht er denn?«
flüsterte ich mitten Will zu. Plötzlich hatte ich mehr Angst, als ich wohl jemals zuvor gehabt hatte. Es war, als wäre mir das Herz stehen geblieben, als hätte die gesamte Welt aufgehört zu atmen.
»Also schön.« »Ich komme mit Ihnen.«
Pas leise Stimme durchbrach die Stille der Nacht wie ein Donnerschlag. »Aber nur, wenn Sie meinen Sohn aus der Sache raushalten. Er bleibt hier, wo er ist. In Sicherheit. Er wird niemandem auch nur ein Wort verraten. Es kommt sowieso nie jemand hier vorbei. Und in einer Woche bin ich zurück. Sie sagten, ich habe Oleron Shaws feierliches Versprechen. Keinen Tag länger.«
»Ich weiß nicht«, murrte Ruth Jones und schüttelte den Kopf.
»Mr. Oleron Shaw hat uns aufgetragen, Sie beide mitzunehmen. In diesem Punkt war er sehr bestimmt.«
»Wie gesagt«, erwiderte Pa mit resoluter Stimme, »nur unter dieser Bedingung werde ich heute Nacht ohne Gegenwehr mit Ihnen kommen. Wenn nicht, wird es eine hässliche Geschichte, entweder jetzt und auf der Stelle oder wann immer Sie wieder hier auftauchen. Ich bin ein guter Schütze. Stellen Sie mich nicht auf die Probe.«
Ruth Jones nahm seine Melone vom Kopf und kratzte sich die Stirn. Er schaute seine beiden Begleiter an, aber diese sagten nichts. Vielleicht zuckten sie mit den Schultern, aber in der Dunkelheit war, abgesehen von ihren platten, bleichen Gesichtern, nicht viel zu erkennen.
»Schön, schön. Bleiben wir friedlich«, willigte Ruth Jones ein.
»Dann eben nur Sie.
Aber es muss sofort sein. Werfen Sie Ihre Waffe hier rüber. Bringen wir das hinter uns.«
»Sie können sie haben, wenn wir beim Wald angekommen sind, nicht früher.«
»Na schön, aber los jetzt!«
Pa nickte.
»Aber Pa«, flehte ich mit zitternder Stimme, »so muss es sein«, erwiderte er. »Hier bist du in Sicherheit. Wir sehen uns in einer Woche wieder, keinen Tag später. Jetzt geh zurück ins Haus, schnell!«
Ich tat, was er sagte. Er ging zu dem riesigen schwarzen Pferd hinüber, schwang sich auf den Sattel und nach nur einem kurzen weiteren Blick in meine Richtung zog er das Tier herum und galoppierte davon. Es dauerte nur Augenblicke, schon waren er und die anderen Reiter in der endlosen Nacht verschwunden. Und so trat mein Pa in den Dienst eines berüchtigten Geldfälscherrings, auch wenn ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste.
Ein Leseausschnitt aus Pony. Wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg. Von R.J. Palacio, übersetzt von André Mumeau und erschienen im Karl Hanser Verlag. Unsere Gewinnfrage dazu lautet: Wie lange will Silas Pa wegbleiben? Hier beim Bücherwurm stellen wir euch Bücher vor, die wir richtig, richtig gut finden. Und dazu reisen wir jetzt unter anderem nach Brasilien. Erst in die Stadt Manaus und dann in den Regenwald am Amazonas. denn dort spielt das erste Abenteuer der Amazonas-Detektive. Verschwörung im Dschungel heißt Band 1. Und mitgebracht hat uns diese Geschichte meine Kollegin und Buchexpertin Wiebke Keunecke. Und Wiebke, was sagst du? Nix wie auf nach Brasilien, oder? Also hätte ich große Lust dazu. War ich nämlich auch noch nie. Du?
Nee, tatsächlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich reise ja wirklich gerne und war auch schon tatsächlich öfter mal in Mittel- und Südamerika unterwegs. Aber in Brasilien, da war ich leider auch noch nicht. Obwohl, jetzt ja eigentlich schon, mit dem Buch.
Das funktioniert also.
Also spielt halt dort. Und da lebt der Straßenjunge Pablo in einer alten, verlassenen Villa, die der Dschungel sich langsam zurückerobert am Stadtrand von Manaus, einer Stadt in Brasilien. Und eines Tages, da verschwindet sein Freund, der Student Miguel. Aber der sendet einen Hilferuf. Und zwar über einen Hund.
Über einen Hund. Okay, das klingt ungewöhnlich. Lass uns da gleich mal reinhören. Julian Greis liest für uns aus dem ersten Band der Amazonas-Detektive. Und wir erfahren, wie man mit einem Hund einen Hilferuf absetzen kann.
Um den Hals trug der Hund statt eines Halsbandes einen Strick. Und unter dem Strick, verflixt, da klemmt ja ein Stück Papier, flüsterte Pablo auf einmal aufgeregt. Was ist das? Der Hund ließ zu, dass er das Papier herauszog, und als er es auffaltete, fand er darauf seinen Namen und erschrak. Pablo! Miguel hatte ihm vor einem Jahr Lesen und Schreiben beigebracht, und eigentlich hatte Pablo es immer irgendwie überflüssig gefunden, aber jetzt war er froh, dass er es konnte. Die Schrift auf dem Zettel sah ein bisschen krakelig aus, fast als hätte ein Kind die Worte geschrieben. Pablo, wenn du das hier liest, entzifferte er mühsam Wort für Wort, dann hat der Hund dich gefunden. Was ein kleines Wunder ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich verschwunden bin. Glaub mir, ich bin nicht freiwillig verschwunden. Keiner von uns ist das. Du musst uns helfen. Wir sitzen hier fest.
Okay. Hilferuf ist angekommen auf jeden Fall. Aber wer ist wir? Wo ist hier? Und wer hat da wen gegen seinen Willen verschwinden lassen, Wiebke?
Ja, genau diese Fragen stellt sich natürlich auch Pablo. Und er kommt schnell dahinter. Wir, das ist sein Freund Miguel und andere Studenten, die werden im Dschungel festgehalten von skrupellosen Männern, die den Regenwald ausbeuten und opfern wollen, um viel Geld damit zu verdienen. Das erfährt Pablo, nachdem er sich auf die Suche gemacht hat, natürlich mit dem Hund und dann auch einem Mädchen namens Ximena. Aber schon bald werden sie gefangen und stellen fest, nicht nur der Dschungel, sondern auch sie selbst sind in Gefahr.
Und dann sagte der rundlichere Mann plötzlich, was machen wir mit den Kindern, den beiden da unten? Pablo zuckte zusammen und fasste Ximena am Arm. Sie versuchen Dinge herauszufinden. Irgendwie ist es ja fast niedlich. Sie spielen Detektiv. Was wir mit ihnen machen sollen? Gar nichts, sagte der dünne Mann. Es sind Kinder. Sie werden wohl kaum das nächste Schiff zum Rio de Mini nehmen und uns in die Suppe spucken. Die suchen ihren Freund, einen der Studenten. Kinder können sehr hartnäckig sein. Eins von ihnen können wir ziemlich leicht beseitigen. Der Junge lebt auf der Straße. Kein Ding, wenn er verschwindet. Das andere ist ein Mädchen aus gutem Haus. Das ist schwieriger. Ach was. Ich denke nicht, dass eine Gefahr von ihnen ausgeht. Was im Übrigen tun wir mit den Studenten? Wir können sie nicht ewig da unten sitzen lassen. »Nicht?« fragte der rundere Mann und lachte wieder leise. »Nein, wir sollten eine Lösung finden. Unangenehmes Thema. Es sind so viele. 21. Ich werde jemanden finden, der die Drecksarbeit macht. Ich kümmere mich.«
Oh je, Wiebke, das klingt sehr, sehr spannend, aber auch sehr gefährlich, um ehrlich zu sein, sogar lebensgefährlich.
Naja, ich sag mal so, ne? Es ist ja Band 1 einer Serie, in der die Amazonas-Detektive dann auch noch in weiteren Teilen ermitteln. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben, ist groß. Aber ja, es ist spannend und extrem aktuell, denn der Amazonas-Regenwald ist ja sowas wie die grüne Lunge unserer Erde. Und was passiert, wenn man die Lunge langsam verschwinden lässt? Nun ja.
Ja, verstehe. Du hast aber anfangs auch was von alten Kulturen gesagt. Welche Rolle spielen die denn?
Ja, Pablo und Ximena treffen im Dschungel auch auf indigene Menschen, also auf Ureinwohner. Und auch die wissen längst, was da in ihrer Heimat für Schurken am Werk sind. Und doch ist dieses Zusammentreffen manchmal sogar richtig lustig.
So, so. Euer Freund ist einer von denen, die den Staudamm verhindern wollten, sagte der uralte Mann und führte Pablo und Ximena zu einer Strohmatte auf dem Boden. Ja, ja, den wollten schon viele verhindern. Es gab sogar einen, wie hieß das, einen Gerichtsbeschluss dagegen. Ein Richter hat entschieden, dass die Waldschützer im Recht sind und der Bau gestoppt werden muss. Tja, 2 Tage später konnte niemand mehr die Papiere finden, die zu dem Fall gehörten. Den Richter konnte auch keiner finden.
Er ist verschwunden? Wie die Studenten? Fragte Pablo. Aber woher wissen Sie das?
Oh, wir beten zu den Göttern der Natur um Erleuchtung und fragen sie nach Neuigkeiten, sagte der Alte und schloss die Augen für eine Weile.
So lange, bis Pablo glaubte, er sei einfach eingeschlafen. Da schlug der alte Mann die Augen ganz plötzlich wieder auf, sah Pablo an und sagte,
»Aber manchmal fragen wir auch einfach das Internet. Es kommt immer darauf an, wie die Verbindung gerade ist.«
Ich persönlich fand diese Stelle total komisch, musste sehr schmunzeln, weil die Autorin Antonia Michaelis so schön mit Vorurteilen spielt. Also als würden manche Menschen dort noch im Mittelalter leben.
Ja, wegen der Strohmatte erst, ne? Und dann denkt man so, alles klar, der alte Mann, der kennt doch sowas Modernes wie Computer oder das Internet überhaupt nicht. Und dann spricht das natürlich selbst an.
Genau. Aber du hörst auch zwischen den Zeilen raus, im Großen und Ganzen ist das kein Spaß, was da im Dschungel passiert. Doch die Amazonas-Detektive, die geben nicht auf, um den Regenwald zu retten.
Da haben sie wahrscheinlich einiges zu tun. Du hast es ja auch schon erwähnt, es handelt sich um eine Reihe. Also wir fassen zusammen. Das Buch heißt Die Amazonas-Detektive. Es ist Band 1 einer Serie und trägt den Titel Verschwörung im Dschungel. Geschrieben hat es Antonia Michaelis und erschienen ist es im Löwe Verlag. Und du findest es richtig gut, Wiebke, oder?
Ja, definitiv. Vor allem aber fand es mein 9-jähriger Sohn super. Er hat es verschlungen. Er hat angefangen mit Band 1 Anfang der Ferien. Nach 2 Wochen ist er schon bei Band 3. Und genau für Kinder seines Alters ist es auch geschrieben. Und es fordert aber auch uns Erwachsene, denn manchmal da bleiben tatsächlich Fragen offen zum Klima- und Umweltschutz. Und dann müssen auch wir uns halt mit diesem Thema auseinandersetzen und Antworten finden. Heißt, ein Buch, das auch zu Gesprächen darüber führen kann.
Das finde ich ja immer super, wenn das geht. Und apropos Antworten finden, unsere Gewinnspielfrage zum Buch Die Amazonas-Detektive – Verschwörung im Dschungel, die lautet wie, Wiebke?
Achtung, wer überbringt Pablo die Botschaft seines Freundes Miguel, dass im Dschungel etwas nicht stimmt?
Ja, also die Antwort am besten gleich notieren. Die könnt ihr uns dann später zusammen mit den anderen Antworten auf unsere Gewinnfragen schicken und an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Die Bücher, die wir hier vorstellen, die verlosen wir nämlich auch. Die Adresse und den Einsendeschluss gibt's später noch bei uns. Heute wieder dabei unsere Kinderbuchexpertin Wiebke Koenecke. 2 Buchtipps heute waren das von dir, liebe Wiebke. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss.
Ey, das ist ein Überfall. Ich steh vor der Tür und du wirst heute für dich. Akzeptiere kein Nein. Und ja, du hast frei, auch dein Chef weiß Bescheid. Pack dein Pass und lass gehen. Brauchst kein Koffer, kein Portemonnaie. Der Taxifahrer ist schon auf dem Weg. Du musst nicht immer alles verstehen. Und ich weiß, es klingt alles ein bisschen verrückt. Doch vertrau mir und spiel einfach mit. Komm, ich dreh am Globus und du tippst drauf. In einem Zelt oder in Dubai, auf dem höchsten Dach dieser Welt, ob auf einer Insel mit Blick über das Meer, ich könnte wieder los, sag wie wär's. Komm, ich dreh am Globus und du tippst drauf. Curaçao, one way, für 2, wohin dein Finger auch zeigt, komm, ich dreh.
der Bücherwurm hier. Heute wieder mit 5 Buchtipps für euch. Und beim nächsten Buch muss man aber eigentlich sagen, ein Tipp nicht nur für, sondern auch von euch. Jeden Monat lassen wir ja ein Buch von Mikado-Hörerinnen und Hörern testlesen. Dieses Mal haben das Felix und Clara gemacht. Sie haben unser Buch des Monats schon durch und erzählen euch, was ihnen daran besonders gut gefallen hat und was das Buch ausmacht. Heute geht's um Ice Guardians, die Macht der Gletscher. Aber vorher hat uns Julian Greis noch einen Ausschnitt zum Vorlesen mitgebracht aus dem Buch Ice Guardians, die Macht der Gletscher von Anna-Maria Prassler. Und ich will vorweg jetzt gar nicht zu viel verraten, aber so viel dann doch. Es geht um Klimawandel und Naturschutz, also super aktuelle Themen aus der Realität sozusagen, aber so ein bisschen Fantasy mit sprechenden Tieren und besonderen Kräften in dieser Geschichte, die sind auch dabei. Wir hören rein, ein Ausschnitt gelesen von Julian Greis.
Wir haben sie, schnurrte eine stolze Stimme. Sie schien aus dem Nichts zu kommen und drang in alle Winkel des unterirdischen Höhlenpalastes. In dem schwarz funkelnden Thronsaal wurde es schlagartig mucksmäuschenstill. Nur die Marmotte, die Chefin aller Murmeltiere, stieß vor Glück einen scharfen Pfiff aus. Sie saß auf ihrem steinernen Thron und wies 2 Kammerdienerinnen, beide noch Jungtiere, an, ihr Luft zuzufächeln. Eiskalte Luft, wie die Marmotte sie liebte. Kein Murmeltier im Saal war so groß wie sie. Kein Fell glänzte so prächtig wie ihres. Die Steine an den Wänden des Saals glitzerten silbern. Erst heute Vormittag hatte die Marmotte ihre Dienerinnen zum Polieren angewiesen. Bereits in den Morgenstunden hatte die stolze Informantin vom anderen Ende der Erdkugel eine wichtige Nachricht angekündigt. Als Hologramm stand sie nun vor der Marmotte und ihrer Wächterin, die mit besonders furchterregenden Schneidezähnen ausgestattet war. Die Informantin war eine Ratte. »Du sprichst von Danas Tochter?« fragte die Wächterin sie mit strenger Stimme. Ein Raunen ging durch den Thronsaal, von den Kammerdienerinnen zur Gruppe der Beraterinnen bis zu den Soldatinnen, die die Eingänge bewachten. Auch in den vielen Gängen, die vom Saal abzweigten, richteten sich Hunderte von Schnurrhaaren auf. Die rangniedrigeren Dienerinnen und Köchinnen flüsterten aufgeregt miteinander. Unter der Anspannung der Tiere erzitterten auch die feinen, hellglitzernden Wurzelfäden, die das Erdreich durchzogen. »Wir haben Danas Tochter gefunden«, rief die Ratte und warf ihre Vorderpfoten in die Luft. »Heilige Scheiße, ja!« Augenblicklich stieß die Wächterin einen empörten Schrei aus. »Wie sprichst du mit der Marmotte?« herrschte sie die ferne Stimme an. »Pardon, wo ist sie?« wollte die Marmotte wissen. Sie sprach so laut, dass das Echo ihrer Frage an den glatt gewienerten Erdmauern entlangzog und durch den ganzen weit verzweigten Murmeltierbau waberte. »Wo ist sie? Ist sie? Ist sie?« »Auf der Insel Martinique!« »Meine Speertrupps sind an ihr dran. Sie ist gerade dabei, ihre Gabe zu entdecken.« Ein stolzes Lächeln zierte in diesem Moment das Hologramm der Ratte. Das Tier reckte seine Schnauze auf. »Bist du dir sicher?« Es war schon manches Mal vorgekommen, dass eine andere Herde sich einfach nur wichtig machen wollte. Die Marmotte hatte ihre Kundschafterin schon oft vergeblich in die entlegensten Gegenden der Welt geschickt. Doch diesmal war es anders. Das spürte sie. Ihr Fell knisterte vor Aufregung. Wenn es stimmte, dass Danas Tochter auf der Schwelle stand und bald ihre Gabe erkennen würde, hatte die Informantin vom anderen Ende der Welt ganze Arbeit geleistet. »Klar bin ich mir sicher«, erwiderte die Ratte empört. »Würde ich dich sonst stören?« Das Hologramm bebte. »Nein, ich weiß, dass du gut bist«, erwiderte die Marmotte beschwichtigend. Sie war auf das Netzwerk der Herden und deren Chefinnen angewiesen. »Tja«, tönte die ferne Stimme spitz durch die weit verzweigten, kühlen Höhlengänge des Palastes. »Mir ist Cléo du Lac damals nicht entwischt. Aber keine Sorge, heute schnappen wir sie.« Die Marmotte umklammerte mit ihren Krallen die Armlehnen ihres steinernen Throns. Es war über 11 Jahre her, als sie unachtsam gewesen war und Danas Tochter ihr hatte entkommen können. Diesen Fehler würde sie wieder gut machen. Jetzt hatte sie die Chance dazu.
Sprechende Ratten und Murmeltiere, die jetzt nicht so einen super sympathischen Eindruck hinterlassen, um es mal vorsichtig zu formulieren. So beginnt das Buch Ice Guardians, die Macht der Gletscher. Aber so richtig klar, worum es da eigentlich geht, ist es jetzt bis hier noch nicht, finde ich, oder? wir holen uns mal Unterstützung. Ich habe mit unseren Buchtestkindern Felix und Clara über die Ice Guardians gesprochen. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt ja beide unser Buch des Monats gelesen. Ice Guardians heißt das, die Macht der Gletscher. Und ihr, habe ich schon gesagt, das sind Clara und Felix. Felix, magst du mal eben sagen, wie alt bist du und wo kommst du her?
Ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus Kiel.
Und sag mal, Felix, würdest du sagen, du liest sowieso alles weg, was du irgendwie zwischen die Finger kriegst? Oder bist du jemand, der eine Art von Lieblingsbüchern hat, die er besonders gerne liest?
Ich habe Lieblingsbücher.
Erzähl mal, ist das eine bestimmte Art von Geschichten, die du besonders gut findest?
Eigentlich lese ich nur Sachbücher.
Ach, nur Sachbücher. Okay, Sachbücher und Comics. Und das Buch, das du jetzt von uns zu lesen bekommen hast, das ist ja weder Sachbuch noch Comic. Da bin ich ja mal gespannt, wie du es fandest. Lass uns gleich drüber sprechen. Aber mit uns dabei am Telefon ist ja auch Clara. Hallo Clara. Magst du auch noch mal sagen, woher du kommst und wie alt du bist?
Also ich bin 11 Jahre alt und komme aus Freiburg.
Okay, also Clara ganz aus dem Süden, aus Freiburg, und Felix ziemlich weit aus dem Norden. Aus Kiel. Clara, wie ist es bei dir mit Lieblingsbüchern oder einem Lieblingsgenre? Felix sagte schon Sachbücher oder Comics. Wie ist es bei dir?
Also ich lese eigentlich alle Bücher.
Sag mal, was hast du denn gedacht, Clara, als unser Buch des Monats bei dir in der Post war? Du hast es ausgepackt und dann wahrscheinlich einen Blick gleich auf das Cover geworfen und hattest auch gleich Lust reinzugucken, oder wie ging es dir da?
Ja, also ich fand, dass es sehr interessant aussieht, also das Cover. Und
was ist davon zu sehen auf dem Buchdeckel?
Also man sieht ein Mädchen mit einem Zopf und im Hintergrund ein Luchs.
Felix, wie ging dir das, als das Buch ankam? War dir klar, dass es kein Comic oder ein Sachbuch ist? Oder wie ging es dir, als du es ausgepackt hast? Erzähl mal.
Also mir war klar, dass es kein Sachbuch oder Comic ist. Aber ich fand, dass es sehr interessant aussah. Ich fand die Art, wie das gezeichnet ist, schön.
Mhm.
Und auch im Hintergrund fand ich das alles sehr interessant auch so.
Also man sieht ja das Mädchen und den Lux, hat eben Clara auch schon erzählt. Und da ist im Hintergrund so eine Art, ja, man weiß gar nicht, es könnte so eine Art Laboratorium sein oder auch ein Eisschloss. Ne? Ja, genau, das sieht man da so in der Ferne. Und eben haben wir ja den Anfang des Buches gemeinsam gehört. Da hat man ja schon kein so gutes Gefühl. Fiese Ratten und Murmeltiere, die Mädchen kidnappen wollen. Lasst uns mal gemeinsam gucken. Felix, magst du mal erzählen, wer ist denn diese Cleo eigentlich, die da gekidnappt werden soll von den Nagetieren?
Cleo ist ein Mädchen, das 11 Jahre alt ist.
Mhm.
Sie kommt aus Frankreich. Da wurde sie geboren und ihre Mutter, die ist verschollen nach einer Lawine. Und dann musste sie mit ihrem Vater aus einem Grund, den sie nicht, also aus einem ihr unbekannten Grund fliehen.
Mhm.
Und die sind jetzt halt so ungefähr ans andere Ende der Welt gereist. Und die zieht jetzt mit ihrem Vater, der Musiker ist, darum, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, weil der da Auftritte hat und sie hat halt kein festes Zuhause und wird in der Schule immer geärgert von allen anderen Kindern.
Mhm. Also die hat es erstmal nicht so leicht, würde man schon denken. Ne? Wie ist das, Clara? Was lernen wir darüber? Warum ist denn Cleo in Gefahr? Was macht sie so, ja, so zum Ziel für die Murmeltiere und die Ratten?
Also die Marmotte will Cleo also kidnappen und sie muss erst Cleo finden. Wie man hört, hat sie Cleo dann gefunden,
mhm,
und versucht, sie nach Europa zu bringen.
Okay, und Cleo kommt nach Europa, aber erstmal nicht, weil sie gekidnappt wird, sondern weil sie dort auf ein ganz besonderes Internat gehen soll, Felix. Ne? Was ist das für eine besondere Schule, für ein besonderes Internat?
Das ist ein Internat, das liegt auf dem Mont Blanc. Das ist der höchste Berg in Frankreich.
Mhm.
Und da soll sie halt jetzt weiter Zeit verbringen, weil ihr Vater hat halt einen Autounfall. Und deswegen wurde sie halt von ihrer Oma, die sie vorher auch nicht kannte, dahin gebracht.
Die ist die Internatsleiterin, ne? Die Oma, wie sich dann herausstellt.
Ja. Und die soll dann da halt hin und findet da neue Freunde. Und das Ziel von dem Internat ist halt, dass alle Leute, die auf dem Internat da sind, die sollen auf die große Prüfung, also sie sollen die große Prüfung machen. Und wer die große Prüfung schafft, darf auf die Gletscherakademie. Das ist eine ganz, ganz besondere Schule, die liegt auf dem Gletscher.
Mhm.
Und wer da ist, ist dann ein Ice Guardian. Und die beschützen da halt ganz doll den Gletscher.
Okay, und der Gletscher ist in Gefahr, auch ja bei uns in der echten Welt sozusagen, ne, durch den Klimawandel. Ja. Das spielt da auch eine Rolle in dem Buch. Und jetzt ist ja irgendwie noch die Rede von einer besonderen Gabe, die Cleo wohl hat. Vielleicht von ihrer Mutter oder so, das weiß man nicht so genau, glaube ich. Clara, wie ist das? Was ist das für eine Gabe? Können wir das vielleicht schon wissen oder verraten wir da zu viel?
Also ihre Gabe ist, dass wenn sie blinzelt und es Wasser dort gibt, dann wird das Wasser zu Eis.
Oh, das ist natürlich ziemlich außergewöhnlich. Und wir wollen natürlich nicht zu viel von der Geschichte verraten, aber man hört schon so raus. Also es ist auf jeden Fall eine gefährliche Welt für Cleo. Sie hat eben eine besondere Gabe. Sie kann Wasser mit einem Blinzeln zu Eis werden lassen. Und es gibt da dieses besondere Internat. Geht es auch spannend weiter, Felix? Oder was würdest du sagen, was hat dir einfach an dem Buch besonders gut gefallen?
Gut gefallen hat mir die Art, wie das Buch geschrieben ist. Ich finde, die Art wäre sehr schön. Es war sehr detailliert geschrieben.
Mhm.
Auch genau beschrieben, wie das aussah, sodass man sich das vor den Augen vorstellen konnte.
Und wie ist es mit der Geschichte, Clara? Ist es ja wirklich eine spannende Geschichte, eine Krimi-Geschichte fast, die weitergeht? Oder was passiert da irgendwie noch?
Also ist es so halb Krimi und halb Fantasy, weil sie Stück für Stück das Rätsel löst. Also sie versucht herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist.
Genau, die verschollen ist, ne? Von der man ja nicht weiß, warum eigentlich genau und was es mit diesen sprechenden Tieren und mit dieser besonderen Gabe und mit dem Internat und so weiter alles auf sich hat. Da wollen wir natürlich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber sagt doch einmal, wie ist denn euer Urteil? Hat euch das Buch gefallen?
Ja, es hat mir sehr gut gefallen.
Also mir hat gefallen, dass es spannend war, weil sie ja Stück für Stück das Rätsel lösen musste. Ich fand es auch interessant, weil man ein bisschen über den Klimawandel gelernt hat.
Gab es denn auch was, was ihr jetzt nicht so gut fandet, Clara? Ist da auch was dabei gewesen?
Also mir hat eigentlich alles gefallen.
Ja, und bei dir, Felix?
Also ich fand, dass die alle Lehrer da auf dem Internat, der Mont Blanc, der Berg, das Tal, wo sie geboren war, und alles war halt französisch und französische Namen. Und die habe ich halt zum Teil gar nicht verstanden.
Und würdest du aber trotzdem sagen, das lohnt sich, das zu lesen?
Auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, für wen ist das was? Wem würdest du das empfehlen zu lesen?
Für Leute, die gerne spannende Sachen lesen
und
mindestens 10 Jahre alt sind.
Okay. Und was würdest du sagen, Clara, für wen könnte das Buch eine echte Leseempfehlung sein?
Also für Leute, die auch die Umwelt und Tiere sehr mögen und fantasievolle und vielleicht auch mysterische Bücher mögen.
Dankeschön, Clara und Felix, Testleserin und Testleser für unser Buch des Monats. Habt ihr toll gemacht, ihr beiden. Tschüss!
Tschüss! Tschüss.
Ice Guardians, die Macht der Gletscher, heißt unser Buch des Monats von Anna-Maria Prassler und das ist im Friedrich-Oettinger Verlag erschienen. Und hier kommt noch unsere Gewinnspielfrage zu diesem Buch. Wie heißt das böse Obermurmeltier, das Cleo unbedingt in die Hände oder wahrscheinlich besser in die Pfoten bekommen möchte? Die richtige Antwort könnt ihr euch schon mal merken oder notieren, wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr später nochmal genau. Unser Buch des Monats Mai, das steht übrigens auch schon fest, Spuk im Kiosk von Lena Hach. Das Buch ist offiziell ab 10, wir würden aber eigentlich sagen, wenn du richtig mutig bist, dann geht das schon ab 8. Es wird halt ein bisschen gruselig. Wir treffen zwischen Himbeerlollis und Mangas im Kiosk auf Geister. Aber keine Angst, das Buch ist auch ziemlich lustig und es macht wirklich Spaß, zusammen mit der Hauptperson Fritzi dem Spuk auf den Grund zu gehen. Also vielleicht hast du zu Hause Lust, es zu lesen und mir zu erzählen, wie du dieses Buch findest. Dann schreib uns gerne, vielleicht gehörst du zu den ausgewählten Kindern, die von uns das Buch zum Testlesen zugeschickt bekommen. Schreib uns gerne einfach eine E-Mail an mikado@ndr.de, geht auch per Post. Die Adresse gibt's am Ende der Sendung. Und jetzt wird es nochmal richtig bunt und witzig, finde ich. Unser fünfter Buchtipp für den Monat April lautet: Wir sind die Weltklasse. Das wird euch gefallen, bin ich ziemlich sicher. Und zwar nicht nur wegen der tollen, bunten Bilder, die im Buch drin sind. Die können wir euch ja gerade auch schlecht zeigen. Aber was wir machen können, ist euch einen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen. Und das werden wir auch. Also Julian wird das gerne machen. Julian Greis ist heute mit mir hier im Studio. Und du hast ja schon mal reingelesen, Julian. Bist du auch überzeugt?
Ja, total. Ein super witziges, tolles Buch.
Sehr schön. Dann lass uns direkt loslegen. Wir hören rein und danach bekommt ihr natürlich noch viel mehr Infos zum Buch. Wir sind die Weltklasse.
Hallo, ich bin Adam. Wer das jetzt komisch findet und zu Adam sowas wie Eva denkt, ist wahrscheinlich nicht aus Polen. Denn in Polen heißen alle möglichen Leute Adam. Manchmal auch mit was anderem zusammen. Wie bei uns. Kasimir Adam, so heißt mein Papa. Marek Adam, das ist mein Opa. Meine Mama heißt natürlich nicht Adam. Das ist wohl klar. Kybra würde jetzt Eierklar sagen. Das ist so ein Kybra-Dings, das mit Eierklar. Papa heißt auf Polnisch übrigens Tata. Und Opa heißt Jadek. Das ist ein Wort, das in diesem Buch oft vorkommt. Sieht schwer aus, ist aber ganz leicht. Jadek. Schafft in Polen jedes Kind. Mama heißt auf Polnisch auch Mama. Das macht es einfach. Meine Mama heißt übrigens Aneta. Wir vier sind eine Familie. Eine Klecksfamilie, grummelt mein Jadek immer. Und damit meint er, dass wir zu wenige sind. Unter 5 Kindern braucht man gar nicht anzufangen. Das ist keine richtige Familie. Wahrscheinlich denkt mein Jadek dabei an seine vielen Geschwister und Neffen und Nichten und an die anderen Enkel, die alle noch in Polen sind. Dobrze, Tata, sagt meine Mama dann. Das heißt, ist gut, Papa. Manchmal macht sie meinem Opa einen polnischen Kaffee, weil man Heimweh riechen kann. Und Kaffee riecht wohl besser als Heimweh. Dafür tut sie einfach Kaffeepulver in die Tasse und Wasser aus unserem blauen Kessel drauf. Für uns ist das der Heimattest. Sowas können nur echte Polen trinken. Der Rest der Welt bekommt vom polnischen Kaffee einen Herzschlag und fällt tot um, meint mein Jadek. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander erzählt, aber alles davon wird noch gebraucht. Meine Klecksfamilie wird gebraucht, weil sie gut auf mich aufpasst. Kybra wird auch gebraucht, weil sie unten im Haus wohnt. Das ist aber Zufall, dass Kybra und ich im selben Haus wohnen. Am ersten Schultag stand Kybra in der Tür zum Klassenzimmer. Arme vor der Brust, ihre Wuschelhaare neben dem Bild mit dem Klassenigel. Für Blödis ist hier gesperrt. Das war vielleicht, weil ich kurz vorher eine Schieloperation hatte. Meine Brille war noch abgeklebt. Ich habe ausgesehen wie ein Vollidiot. Aber Kybra ist nicht durchgekommen mit der Nummer. Ihre Mutter war nämlich auch dabei. Sie ist sauer geworden und hat Kybra auf Türkisch ausgeschimpft. Kybras Mutter war natürlich da, weil erster Schultag war. Deshalb waren auch meine Mama und mein Tata dabei. Beide hatten sich ziemlich schick gemacht und sogar die Schuhe geputzt. Mein Opa war nicht da. Er macht sein Geschäft nicht gerne zu. Aber sonst lauter große Leute. Lauter Mamas, Annes, Mams, Maman und Papa, Papis, Tatas, Dads, Babas und wie die Eltern alle in den verschiedenen Igelsprachen heißen. Die Sache mit Kybra ging trotzdem weiter. Weil ich kein Deutsch konnte, hat sie gesagt, dass ich Migrant bin. Das gab einen ziemlichen Aufreger bei unserer Lehrerin. Frau Meister hat in Schönschrift Polen an die Tafel geschrieben. Dann sollte ich was Tolles von zu Hause erzählen. Ich habe natürlich erzählt, wie ich daheim in Mielitsch mit meinen Freunden in den Karpfenteich vom Bauern Kowalski gesprungen bin und wie wir uns dann verstecken mussten, weil er uns den Hintern versohlen wollte. Die Sache ist, ich habe es auf Polnisch erzählt und das hat es erstmal nicht besser gemacht. Als ich in der ersten Igelklasse war, da habe ich nämlich nur die paar deutschen Sachen gekonnt, die mein Opa schon zu Hause immer gesagt hat. 2 Bier, aber schnell! Hände hoch! Wo geht's zum Bahnhof? Mit den 3 Sätzen kommt man aber in der Schule nicht weit. Da braucht man eher so Sachen wie: Kommst du zum Spielplatz? Willst du Karten tauschen? Hat wer Mathe? Richtig Deutsch konnte ich erst später, so ab Igel 2. Aus der Igel 1 gibt es deshalb auch nicht viel zu erzählen. Es geht gleich mit der Igel 2 weiter. Da war ich schon ziemlich gut am Start. Eins will ich aber noch sagen: Kybra ist voll in Ordnung. Das habe ich mit der Zeit gemerkt. Und die Igelklasse ist die beste Klasse der Welt. Für eine Igelklasse lohnt es sich, nach Deutschland zu kommen. Ich schwöre. Swobodajo.
Oh, Und ich schwöre, dass das echt ein gutes Buch ist. Mini-Eindruck habt ihr ja schon. Nochmal eine Kurzzusammenfassung, worum es da so insgesamt geht. Und was wir dazu sagen, kommt hier.
Wir sind die Weltklasse von Tanja Liske.
Und darum geht's.
Hier treffen wir auf Adam, der mit seiner Familie aus Polen nach Deutschland gezogen ist, weil seine Mutter hier als Kostümschneiderin arbeiten möchte. Das bedeutet für Adam neues Umfeld, neue Schule, neue Klasse. Aber das stellt sich als gar nicht so schlecht heraus. Denn Adams Klasse ist super. Nicht nur wegen Frau Meister, seiner Klassenlehrerin, sondern weil die meisten anderen Kinder auch von irgendwoher nach Deutschland gezogen sind. Es geht ihnen also allen ähnlich. Sie ziehen an einem Strang und sind ein prima Team. Aber dabei kann es auch mal ganz schön turbulent und chaotisch zugehen. Eins ist aber sicher, mit dieser Klasse wird es niemals langweilig.
Die Mikado-Redaktion meint...
In Wir sind die Weltklasse treffen tolle Bilder auf eine bunte Geschichte über Zusammenhalt und Freundschaft. Besonders gut hat es die Autorin geschafft, in die Köpfe der Kinder einzutauchen. Hier überschlagen sich die Gedanken und biegen auch mal kurzfristig in eine komplett andere Richtung ab, bevor sie wieder zurückfinden. Manchmal sorgen diese Gedankensprünge für ein wenig Verwirrung, aber am Ende weiß man doch immer, worum es geht. Typisch Kids, nachvollziehbar und liebevoll, werden hier große Themen mit viel Leichtigkeit und Coolness in ein super Kinderbuch gepackt.
Das perfekte Buch für...
Das Buch ist für wirklich jeden und jede ab 8 geeignet. Für alle gibt es einen Charakter, mit dem man sich identifizieren kann. Eine Situation, die man nur allzu gut kennt oder einen Gedanken, den man auch selbst schon mal hatte. Vom turbulenten Schulausflug bis hin zu riesigen Bastelprojekten begleiten wir hier mit viel Freude eine außergewöhnliche Schulklasse bei immer neuen und spannenden Alltagssituationen.
Wir sind die Weltklasse von Tanja Liske. Erschienen ist das Buch im Karl Hanser Verlag und auch hierfür haben wir noch eine Gewinnspielfrage. Was heißt Papa auf Polnisch? Merkt euch die Antwort und das ist jetzt tatsächlich schon die 5. und damit letzte Gewinnspielfrage gewesen. Also 5 Rätselfragen insgesamt jetzt bei uns im Podcast und wenn ihr die alle richtig beantworten könnt und an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schreibt uns gerne und verratet uns unbedingt auch noch 2 Dinge, nämlich wie alt ihr seid und welches Buch aus dieser Sendung heute ihr gerne gewinnen möchtet. Das Ganze dann per E-Mail an mikado@ndr.de oder ihr schreibt eine Postkarte an NDR Mikado in 20149 Hamburg. Beim letzten Mal gewonnen haben Nicole aus Friesenheim und Kilian aus Hattorf am Harz. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ja, und wenn ihr gern Bücher lest und hier beim Bücherwurm einmal unser Buch des Monats Test lesen wollt, dann schreibt uns über unsere Internetseite. Das geht wahrscheinlich am einfachsten. ndr.de/mikado. Da findet ihr in der Rubrik Macht mit ein Online-Formular. Das könnt ihr einfach ausfüllen. Und mit ein bisschen Glück schicken wir euch dann eines der kommenden Bücher des Monats zu und sind natürlich gespannt, wie ihr es findet. Also, wer Lust hat, wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Das war der Bücherwurm für den Monat April. Tontechnisch hat uns Manfred Faust begleitet. Die Buchausschnitte hat Julian Greis gelesen. Julian, danke schön.
Sehr gerne. Tschüss.
Als Buchexpertin dabei war Wiebke Keunicke. In der Regie saß Marion von Klarenau. Für die Buchauswahl war Katharina Marenholz zuständig. Die Sendung geschrieben hat Lisa Krumme. Am Mikrofon war heute ich. Ich bin Jessica Schlage. Und wenn ihr mehr Hörstoff für Kinder sucht, dann guckt doch mal in der ARD Audiothek. Stichwort Mikado. Ich sag für heute Tschüss. Schön war's mit euch.
Das war Mikado. Podcast für Kinder. Vom NDR.